Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Kleiner Hinweis, liebe Gemeinde, bevor ich anfange mit der Predigt. Wir werden heute nach der Predigt wieder ein kleines Kreuzverhör haben. Wir hatten das ja schon mal. Kreuzverhör heißt, ihr habt während der Predigt und nach der Predigt, es wird nach der Predigt ein bisschen längeres Vorspiel mit einem Vortragslied geben. Ihr habt also in dieser Zeit Möglichkeit, auf die Zettel, die auf den Plätzen ausliegen, eine Frage zu schreiben. Und zwei liebe Menschen werden mir diese Fragen dann hier im Gottesdienst stellen, oder wenn es ganz viele sind, eine Auswahl, aber meistens geht das. Und ich habe pro Frage eine Minute Zeit, sie zu beantworten, mehr nicht. Weitere Gespräche dann später. Aber wie gesagt, die Möglichkeit gibt's. Also während der Predigt, überlegt schon mal, habt ihr eine Frage, schreibt sie gerne auf. Ja, was kommt auf uns zu? Das wollen wir gerne wissen. Wie geht es weiter bei mir? Wie geht es weiter in der Politik? Wie geht es weiter in der Gesellschaft, in der Welt? Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und ist ja auch interessant, was passiert. Aber Christen fragen nicht nur menschlich. Christen fragen geistlich und fragen, was sagt Gott, was sagt Gottes Wort uns denn über die Zukunft? Denn in der Bibel erfahren wir auch ganz viel über die Zukunft. Nicht über jede Kleinigkeit, also da steht jetzt nicht, was morgen oder übermorgen im Lokalteil der Siegener Zeitung steht, aber was in der Welt insgesamt passieren wird, das steht sehr wohl in der Bibel. Und es gibt ein Buch, das ist da ganz besonders aufschlussreich, nämlich das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Und mehrere Gottesdienstbesucher haben sich gewünscht, mal eine Predigt über die Offenbarung. Und darum heute eben eine Predigt zu diesem Buch. Ich werde darum also nicht nur einen Predigttext heute haben, sondern zu den einzelnen Predigtpunkten jeweils einige Verse aus der Offenbarung nennen, die auch hier dann an der Leinwand stehen. Zunächst ein paar Informationen über die Offenbarung. Die Offenbarung ist geschrieben von dem Jünger Johannes. Das ist der gleiche, der auch das Johannesevangelium und die drei Johannesbriefe geschrieben hat. Und dieser Johannes ist also mit einem sehr hohen Alter gesegnet worden. Er schreibt im ersten Kapitel des Buches, dass er verbannt war auf die Insel Patmos, eine kleine griechische Insel. Und auf dieser Insel Patmos hat Gott ihm gezeigt, was die Zukunft der Welt sein wird. Und darum rechnet man das Buch der Offenbarung zu den prophetischen Büchern. Das ist übrigens das einzige prophetische Buch im Neuen Testament. Die Offenbarung entstand, wie gesagt, der Johannes ist ja alt geworden, entstand so etwa um 90 nach Christus. Und in dieser Zeit begann eine systematische Verfolgung der Christen durch den römischen Kaiser Domitian. Domitian meinte, er müsste das Reich zusammenhalten, das römische Reich war schon so ein bisschen morsch geworden, also sagt er, wir brauchen irgendwas Verbindendes, und was ist das Verbindende? Klar, der Kaiserkult. Der Kaiser sollte als eine Art Gott angesehen werden. Und Christen, die sagten, nein, unser Herr ist nicht der Kaiser, sondern unser Herr ist Jesus, die passten natürlich da nicht rein, und darum gab es die Verfolgung. Das ist so ein bisschen der Hintergrund der Offenbarung. Nun ist die Offenbarung in der Auslegung ein herausforderndes Buch. Wer dies liest und sagt manchmal, oh, verstehe ich nicht. Und auch unter Christen, auch unter bibeltreuen Christen, ist die Auslegung der Offenbarung umstritten. Ich habe also verschiedene Kommentare bei mir im Bücherregal stehen, Kommentare von Leuten, die die Bibel ernst nehmen als Gottes Wort, und die gerade in der Auslegung der Offenbarung teilweise total widersprüchlich. Ich hörte, dass sich schon wegen unterschiedlicher Auslegung der Offenbarung Gemeinden gespalten haben. Insofern ist die Offenbarung eine gute Hilfe, eine gute Übung sozusagen zur christlichen Gemeinschaft. Das ist ja das Kunststück, dass wir sagen, wir halten fest an der Bibel als Gottes Wort, und das ist das Entscheidende. Wenn wir das nicht tun, kommen wir im wahrsten Sinne des Wortes in Teufels Küche. Wir sind traurig, was wir manchmal hören, ob vom Kirchendach oder woanders. Das ist das eine, also Gottes Wort festhalten. Aber das andere, dass wir manchmal in der Auslegung einzelner Stellen auch verschiedene Meinungen aushalten müssen. Und dann nicht sagen, also wenn du richtig Christ bist, musst du das so sehen wie ich. Ich werde natürlich einiges jetzt sagen über die Auslegung der Offenbarung. Ich werde auch Auslegungen benennen, die ich für falsch halte. Ich werde es auch biblisch begründen. Aber, das sage ich gleich am Anfang, ich beanspruche nicht dabei, dass das, was ich sage, nur richtig ist, weil ich das sage. Ich bin nicht der Papst. Darum also eine gute Möglichkeit, Luthers Vorschlag zu folgen, dass eine Gemeinde die Predigt prüfen soll. Aber nicht prüfen im Sinne von, passt mir das oder passt mir das nicht oder so, sondern prüfen, ist das biblisch oder nicht. Also prüft alles an der Bibel, und wenn die Predigt dazu führt, dass ihr intensiv in der Bibel oder in der Offenbarung liest, dann hat die Predigt ihr Ziel erreicht. Also gute Erfahrung beim Bibellesen. Gut, jetzt aber zur Offenbarung, Überschrift, was kommt auf uns zu? Denn das ist ja die Frage, die die Offenbarung stellt, was kommt auf uns zu? Wir haben heute, weil es besondere Predigt ist, auch besonderen Aufbau, 5 Punkte. Aber die sind ein bisschen kürzer. Erster Punkt, die werden am Schluss immer kürzer, nicht? Also, erster Punkt, die große Trübsal. Das ist ein Stichwort, was in der Offenbarung öfter vorkommt. Wir sehen uns ja danach, dass die Welt irgendwie besser wird. Und Politiker vor jeder Wahl versprechen eine bessere Zukunft. Man mag beurteilen dann, ob das dann auch eintritt. Und es gibt immer wieder Zeiten, wo Leute so diese Hoffnung haben, jetzt wird alles besser. Nach dem Zweiten Weltkrieg sagte man, nie wieder Krieg. Oder als der eiserne Vorhang fiel, da dachte man, jetzt wird Europa ein friedlicher Kontinent. Man sprach vom gemeinsamen Haus Europa. Heute wissen wir, es ist leider anders gekommen. Wir haben wieder Krieg, mitten in Europa. Und noch mehr. Es ist noch nicht lange her, da hatten wir das schreckliche Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Naturkatastrophen. Und Menschen hungern. Und die Erderwärmung macht es auch nicht leichter. So viele schreckliche Dinge. Christen wundert das nicht. Nicht, weil sie sich nicht eine bessere Welt wünschen würden, aber weil sie wissen, in der Bibel wird uns vorhergesagt, die Welt wird nicht besser werden. Jedenfalls nicht als Ganze, vielleicht mal an einzelnen Stellen, aber nicht als Ganze. Es wird immer wieder Katastrophen geben. Es wird immer wieder Kriege geben, immer wieder Erdbeben, immer wieder Hungersnot. Und das hören wir ganz besonders in der Offenbarung. Zum Beispiel, ich greife mal nur mal einige Dinge raus, Kapitel 6 und Kapitel 16. In Kapitel 6 hören wir von 6 Siegeln, die geöffnet werden. Und damit ist ein großes Leid verbunden. Vers 8 zum Beispiel, in diesem Kapitel, ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den 4. Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. In Kapitel 16 lesen wir von den Schalen des Zornes Gottes. Auch die mit Schmerzen und Leid verbunden. Vers 18 zum Beispiel. Es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben so groß. Übrigens haben wir auch in der Lesung im Buch Daniel im Alten Testament auch ein Prophet Ähnliches schon gehört. Wenn wir also Nachrichten sehen oder hören von Kriegen, Hungerkatastrophen, Seuchen, Erdbeben, muss uns das nicht wundern. Es ist alles schon vorhergesagt. Nicht in dem Sinne, dass wir uns nun zurücklehnen und sagen, ach ja, wir haben es ja gleich schon gewusst. Oder dass wir sagen, ach, für diese Welt sich einsetzen, das machen wir nicht, geht doch eh alles kaputt. Nein, natürlich möchte Gott, dass wir anderen helfen, so gut wir können. Natürlich möchte Gott, dass wir dazu beitragen, dass es uns und anderen auf dieser Welt möglichst gut geht. Aber wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass wir eine Welt ohne Schmerz und ohne Leid schaffen könnten, wir als Menschen. Kriegen wir nicht hin. Und es ist gut, dass wir diese Illusion nicht haben. Denn falsche Illusionen führen zu umso größerer Enttäuschung, wenn die Dinge eben dann anders kommen. Und wir können uns letztlich sogar besser für andere und für diese Welt einsetzen, wenn wir eben nicht dann irgendwie mit geplatzten Träumen da sitzen und sagen, naja, können wir eh nichts machen, ich ziehe mich mein kleines Glück zurück. Und das nennt die Offenbarung die große Trübsal. Und das kündigt sich heute an. Zu diesem Thema noch zwei Anmerkungen. Erste Anmerkung: Es ist eindeutig, dass in der Offenbarung Katastrophen vorhergesagt werden. Ich bin aber sehr vorsichtig, konkrete Ereignisse in der Geschichte mit ganz bestimmten Vorhersagen in der Offenbarung zu identifizieren und zu sagen, genau das ist das, was dann da in dem Vers schon steht. Denn da gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Sagt der eine so, sagt der andere so. Da bin ich eher vorsichtig, weil mir das nach meinem Eindruck nicht eindeutig ist. Das Grundsätzliche, das wird vorhergesagt. Und die Versuchung ist nämlich dann auch, wenn man so einzelne Ereignisse wie eine Perlenkette aneinander reiht, dass man dann so eine Art Fahrplan entwirft und sagt, so, das ist jetzt passiert und das ist jetzt passiert und das ist jetzt passiert, dann hakt man sozusagen ab und meint dann zu wissen, ja, jetzt ist das Ende der Welt da, jetzt muss Jesus ja wiederkommen. Und das hat man in der Kirchengeschichte immer wieder versucht auszurechnen, auch anhand der Offenbarung, wann wird Jesus wiederkommen. Problem ist nur, Jesus hat selber gesagt, das weiß niemand. Und darum sollten wir uns hüten davor, einen Fahrplan für die Endzeit zu entwerfen oder zu wissen, wann Jesus wiederkommt. Übrigens sehen wir das auch an der alttestamentlichen Prophetie. Da ist das nämlich auch so, dass man oft erst im Rückblick erkennt, wie die Prophetie sich erfüllt hat. Das war das Problem der Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus. Die meinten ganz genau zu wissen, wie das sein muss, nicht nach den Propheten, nach dem Alten Testament, wie das sein muss, wenn der Messias kommt. Dann war Jesus aber ganz anders, passte nicht in ihr Bild. Den Fehler sollten wir nicht wieder machen. Ja, nochmal, wir rechnen mit kommenden Katastrophen, aber wir überlassen es Gott, wie er es letztlich führt und wann Jesus wiederkommt. Aber er wird kommen. Zweite Anmerkung. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen über Christen, unter Christen. Es gibt Christen, die sagen, bevor diese schrecklichen, ganz schrecklichen Dinge am Ende der Welt, diese große Trübsal kommen wird, werden die Christen entrückt. Entrückt heißt, die Christen kommen zu Gott, ohne zu sterben. Also die dann zu dem Zeitpunkt leben. Man beruft sich auf einen Vers aus Offenbarung 7, Vers 14, wo es heißt: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Die spannende Frage, ist dieser Vers so gemeint, dass die Christen diese große Trübsal, also die schlimmen Dinge, die am Ende der Zeit kommen, dass sie sie also nicht mehr mitbekommen, sondern vorher schon entrückt werden? Letztlich hängt es davon ab, wie wir die Offenbarung verstehen. Man kann sie verstehen als so eine Art Fahrplan. Das heißt, das, was da beschrieben steht, das wird genauso passieren, genau in der Reihenfolge, wie es da geschrieben ist. Also erst das, dann das, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 und so weiter. Gut, die ersten Kapitel sind anders, aber jedenfalls die Kapitel. Und dann könnte man in der Tat annehmen, dass Christen vor der großen Trübsal entrückt werden. Nach Kapitel 7 passiert noch ganz viel Schreckliches. Ich halte es allerdings für wahrscheinlicher, dass die Offenbarung eben nicht nur zeitlich zu verstehen ist, sondern dass zwischendurch, zwischen diesen ganzen Beschreibungen, was alles Schreckliches kommen wird, immer sozusagen eine Art Hoffnungsvorschau auf die Zukunft gegeben wird. Wie komme ich da drauf? In Vers 17, nach diesem Vers, Offenbarung 7, kommt nämlich auch ein Satz, der in Offenbarung 21 fast wörtlich genauso steht, nämlich, dass Gott alle Tränen abwischen wird aus ihren Augen. Das heißt also, in Kapitel 7 steht praktisch schon das Gleiche über das hoffnungsvolle Ende der Welt wie in Kapitel 21. Und das würde für mich heißen, offensichtlich hat Johannes von Gott gezeigt bekommen, hier schon mal sozusagen ein Hoffnungszeichen zu setzen, aber nicht, dass dann das sozusagen zweimal passiert, dass die neue Welt Gottes zweimal kommen würde. Was ja dann, wenn man es rein chronologisch verstehen würde, so wäre. Heißt also, auch die Christen müssen leider durch die große Trübsal, durch das Leiden hindurch. Dazu passt ja auch, dass in der Offenbarung ganz oft die Rede davon ist, dass Christen eben auch standhaft bleiben müssen im Leiden. Zum Beispiel Kapitel 13 hören wir von der Geduld und dem Glauben der Heiligen, die ins Gefängnis kommen und getötet werden. Ganz eindeutig, Christen werden auch schreckliche Dinge durchmachen müssen. Letztlich werden wir es merken, wann die Entrückung stattfinden wird. Und es ist eine Frage, wo man sich meiner Ansicht nach nicht zerstreiten müsste. Aber nach meinem Eindruck lese ich in der Offenbarung, dass auch Christen die große Trübsal erleben müssen. Leider. Das Zweite, der Antichrist. Mitten in den Beschreibungen über die kommenden Katastrophen lesen wir in Offenbarung 13 vom Antichristen. Also eine Gestalt, die gegen Jesus ist. Er hat die Gestalt eines Tieres. Und wir hören davon im ersten Vers dieses Kapitels. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häuptern, auf seinen Hörnern 10 Kronen, auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und dann wird weiter beschrieben in dem Kapitel 13, also lest das gerne mal, dass das Tier eine große Macht hat über die ganze Welt und alle Menschen, die nicht zu Jesus gehören, die werden dieses Tier anbeten und im Namen dieses Tieres werden Geschäfte geschlossen und so weiter. Und viele haben schon überlegt, wer ist hier gemeint? Im letzten Vers von Kapitel 13 erfahren wir, dass die Zahl des Tieres die Zahl eines Menschen ist, die wir berechnen können. Im griechischen Wortlaut steht hier ein Wort, das ist ein Fachwort für das Umrechnen von Zahlen in Buchstaben. In den alten Sprachen hatten die Buchstaben gleichzeitig einen Zahlenwert. Also als ob man sagen würde, A gleich 1, B gleich 2 und so weiter. So gab es da auch Zahlenwerte. Und die Zahl, um die es hier geht, die wird da genannt in Offenbarung 13, ist die Zahl 666. Übrigens kommt es daher, dass Satanisten manchmal diese Zahl als ihre Zahl verwenden. Wird manchmal irgendwo hingeschmiert oder so. Und nun gibt es auch da wieder sehr unterschiedliche Auslegungen, was diese Zahl bedeutet. Die Zahl 666 könnte sehr gut zum Beispiel für den Kaiser Domitian stehen, der, wie ich erwähnte, damals die Christen verfolgt hat. Im Laufe der Kirchengeschichte wurden dann immer wieder neue Leute als Antichrist bezeichnet. Luther betrachtete zum Beispiel den Papst als Antichrist. Im letzten Jahrhundert wurden Hitler und Stalin als Antichristen bezeichnet. Übrigens lesen wir im 2. Thessalonicher Brief in Kapitel 2, dass der Antichrist kommen wird, bevor Jesus wiederkommt. Er wird dort als Widersacher und Mensch der Bosheit bezeichnet. Ja, bleibt also die Frage, wer ist nun dieses Tier, dieser Antichrist? Auch hier, wie ich eben schon sagte, ist es oft ganz schwer, konkrete Personen der Geschichte mit dem zu verbinden, was hier in der Offenbarung steht. Wir werden letztlich erst im Nachhinein wissen, wer hier gemeint ist. Die Frage ist, müssen wir uns da überhaupt festlegen? Im 1. Johannesbrief lesen wir in Kapitel 2, Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen, daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das heißt, schon zur Zeit, wo der erste Johannesbrief geschrieben wurde, gab es schon mehrere Antichristusse. Also nicht nur einen. Und das ist schon eine Weile her. Und Johannes schreibt auch, dass jetzt, also damals schon, die letzte Zeit ist. Das heißt, wir müssen nicht mehr auf irgendjemanden warten, bis Jesus wiederkommt, sodass man sagen müsste, habe ich auch schon gehört als Auslegung, nee, Jesus kann jetzt noch nicht wiederkommen, wir müssen ja erst auf den Antichristen warten, also haben wir noch ein bisschen Zeit. Nein, Jesus kann jeden Tag kommen, jede Stunde. Also sind genug Antichristische schon da gewesen, aber es kann auch gut sein, dass noch jemand kommt. Und wir sehen ja auch in unserer Welt, wie viel Antichristliches es gibt. Und das soll uns daran erinnern, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Das ist ja das Entscheidende, dass wir bereit sind, dass wir damit rechnen und nicht denken, irgendwann mal später. Also der Antichrist. Ein drittes, das tausendjährige Reich. Wir lesen in Offenbarung 20, dass es am Ende der Weltgeschichte ein tausendjähriges Reich geben wird. Ein Reich, in dem der Satan gefesselt wird, das heißt, der hat keine Macht mehr. Und in diesem Reich werden alle, die zu Jesus gehören, mit ihm regieren. Auch die, die bereits gestorben sind, die werden wieder lebendig. In Versen 4 und 5, Kapitel 20, heißt es dazu: Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier, da kommt es wieder, und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn, auf ihre Hand, diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Also, die, die mit Jesus leben, werden schon vor einer allgemeinen Auferstehung, die kommt dann später, schon lebendig und sind sozusagen verantwortlich für die Welt, regieren mit Jesus 1000 Jahre. Jetzt die spannende Frage: Wie können wir uns dieses 1000-jährige Reich vorstellen? Wir wissen es letztlich nicht. Und ich bin immer dafür, wo man was nicht genau weiß, dann auch nicht irgendwelche Spekulationen zu machen. Aber was wir wissen: Es wird ein Reich des Friedens sein. Ein Reich, wo es nichts Böses geben wird. Denn der Satan hat keine Macht in diesem Reich. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass manche alttestamentlichen Verheißungen, die ja auch für diese Erde gelten, dass sie dann Wirklichkeit werden. Zum Beispiel Jesaja 11, dass Wölfe und Lämmer sich vertragen. Schauen wir, wie es wird. Beim tausendjährigen Reich müssen wir uns auch von einem falschen Verständnis abgrenzen, nämlich dem, dass wir das schon sozusagen selber in unserer Welt schaffen können, dieses tausendjährige Reich. Solche Vorstellungen kommen immer wieder auf. Zum Beispiel bei Diktatoren. Hitler wollte ein tausendjähriges Reich gründen. Gedauert hat es nur 12 Jahre. Aber das gibt es auch im christlichen Bereich, dass man meint, wir könnten jetzt ein Friedensreich auf Erden schaffen. Das gab es schon früher in der Kirchengeschichte und gibt es auch heute manchmal. Manchmal sogar in frommen Kreisen. Dann heißt es, ja, wir müssen uns für Frieden und Gerechtigkeit und Klimaschutz einsetzen und dann machen wir die Welt zu einer guten Welt und verwirklichen vielleicht das tausendjährige Reich Stück für Stück. Nochmal, natürlich ist es gut, dass wir uns für unsere Welt einsetzen, aber das Himmelreich auf Erden schaffen können wir nicht. Das macht der Herr. Und das ist ja auch was Gutes. Das heißt, unsere Erde wird bestehen, hat Gott auch versprochen. Es wird uns auch nicht gelingen, sie kaputt zu machen. Das Ende der Welt kommt, wenn der Herr es so vorsieht. Ein viertes, das Weltgericht. Lesen wir weiter im Buch der Offenbarung. Nach dem tausendjährigen Reich gibt es noch ein letztes Aufbäumen des Teufels und dann wird der Teufel endgültig besiegt. Und daraufhin kommt dann das letzte Gericht. Dann werden alle Menschen noch einmal lebendig. Ja, alle werden auferstehen, aber, müssen wir genau lesen, nicht für alle ist diese Auferstehung etwas Positives. Denn dann werden alle vor dem Gericht Gottes stehen. Und diesem Gericht wird nochmal alles aufgerollt, was in unserem Leben gewesen ist. Alles, was wir getan haben, jedes Wort, das wir gesagt haben, jeden Gedanken, den wir gedacht haben, da ist viel Zeit. Und dieses Gericht wird enden mit ewigem Heil, ewigem Leben in Gottes neuer Welt und einer ewigen Verdammnis. Ich sagte schon, die Auferstehung ist nicht für alle etwas Positives. Manche wünschen dich das ja, so nach dem Motto, nicht, ich lebe, ich mache, was ich will, dann sterbe ich, dann ist alles vorbei. Nein, dann ist nicht alles vorbei. Irgendwann kommt dieses Gericht. Wer hat die Chance zu bestehen in diesem Gericht, nicht verurteilt zu werden? Menschlich gesehen, niemand. Nur wer an Jesus glaubt, wird freigesprochen, weil Jesus alle unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, eure Namen sind geschrieben im Himmel. Und dementsprechend begegnet es in der Offenbarung auch, dieses Buch des Lebens. Bei Daniel war es auch schon. Lesen wir Offenbarung 20, die Verse 13 bis 15. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der vorige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Hier steht also eindeutig, nur die, die im Buch des Lebens stehen, werden gerettet. Stehen Sie drin? Stehst du drin? Ich habe mal die Auslegung gehört, dass das Gericht nach den Werken, das hier beschrieben wird, dass das nicht nur heißt, wie ich verstehen würde, dass eben Gott uns nochmal die Schuld zeigen wird und wenn die Schuld nicht von Jesus übernommen wird, bleibt sie. Nein, dass es anders zu verstehen ist, das Gericht nach den Werken wäre hier das Gericht über die, die nie etwas von Jesus gehört haben. So nach dem Motto, die einen kommen eben durch Jesus zum Heil und die, die eben nichts von Jesus gehört haben, hätten eben noch die Chance, gerettet zu werden, wenn sie sich anständig verhalten hätten. Widerspricht nach meinem Eindruck aber auch vielen anderen Aussagen in der Bibel. Am deutlichsten dem, dass Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt also keinen Weg zu Gott und zum ewigen Leben an Jesus vorbei. Dadurch, dass wir irgendwie sozial handeln oder was auch immer tun. Nein, nur durch den Glauben an Jesus gibt es Rettung. Die, die nichts von Jesus gehört haben, können wir nur Gott anvertrauen. Er ist der Richter, nicht wir. Aber klar ist für uns, Gott möchte, dass wir vielen von Jesus erzählen und ihnen Mut machen zum Glauben, damit sie eben nicht verurteilt werden in diesem letzten Gericht. Und für uns persönlich ist es eine Ermutigung, immer neu anzufangen mit Jesus und sich daran zu freuen, er hat meine Schuld getragen. Ich darf mit ihm leben und mit ihm steht mein Name im Buch des Lebens und ich werde nicht verurteilt in diesem Gericht. Zum Schluss noch ein letztes, was uns erwartet, die neue Welt Gottes. In Kapitel 21 der Offenbarung lesen wir, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und da wird es nur noch Freude geben, kein Schmerz, kein Leiden. In Vers 4 heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das ist die große Hoffnung. Und diese Verse haben schon unzählige Menschen getröstet. Und gerade vom historischen Zusammenhang, von der Geschichte her, können wir das verstehen. Die Offenbarung ist nicht zuerst ein Buch, das uns irgendwelche Geheimnisse verraten soll. Die Offenbarung, gerade für die Christen damals in der Verfolgung, ist zuerst ein Trostbuch, das Gott durch Johannes den Christen damals und uns heute auch sagt, wundert euch nicht, was passiert, das ist alles in Gottes Plan, aber am Schluss mit Jesus geht alles gut aus. Wir können es oft nicht erklären, warum Schlimmes passiert. Wir können es nicht erklären in unserem Leben, warum Unfälle, Krankheiten, was auch immer kommt. Wir können es nicht erklären, warum so viel Leid auch in der Welt ist. Oft jedenfalls nicht. Aber mit Jesus können wir auf den Tag hoffen, wo Gott alles Schmerzliche wegnehmen wird. Und das war eben auch für die Leser der Offenbarung damals das Entscheidende, dieser Trost. Und diesen Trost möchte Gott uns auch heute Morgen zusprechen, Ihnen und dir ganz persönlich. Gerade wenn du Schmerzen hast, wenn du dich fragst, wie geht es weiter mit unserer Welt. Wundere dich nicht über das, was passiert. Das muss alles passieren. Aber das ist nicht das Ende. Am Fluss richtet Gott über alles Böse und er macht einmal alles neu. Und so wünsche ich Ihnen und dir, dass die Zukunft, von der wir in der Offenbarung lesen, dir Mut macht, ganz neu mit Jesus zu leben und die Hoffnung nie aufzugeben. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns in der Offenbarung etwas zeigst über die Zukunft. Lass uns gerade in schweren Zeiten nicht nur auf das gucken, was uns gerade runterzieht, sondern auf deinen Plan für diese Welt und auf die Zukunft, die du schenkst. Amen.
Ich bin gespannt auf die Fragen. Einer wird mir jeweils die Frage stellen, der andere achtet auf die Zeit. Ich sage immer schon, kleine Vorrede, ich bin nicht klüger als die Bibel. Also was in der Bibel steht, weiß ich auch nicht.
Zum einen haben... Oh. Jo. Zum einen haben wir mehrere Fragen über das tausendjährige Reich. Die haben wir mal hier zusammengelegt. Ich stelle dir die mir alle und du versuchst ihn einer zu beantworten.
Habe ich dann 3 Minuten Zeit?
Zwei. Wie sieht das tausendjährige Reich aus? Tausendjähriges Reich, nur Märtyrer werden lebendig oder alle Christen aus allen Zeiten? Das habe ich auch nicht richtig verstanden. Mhm. Und ist die große Trübsal schon jetzt? Und ist das tausendjährige Reich und das neue Jerusalem dasselbe? Ja, das kommt jetzt, ist was anderes noch. Ja, also das tausendjährige Reich. Ich glaube, dieses tausendjährige Reich und danach der Punkt das Weltgericht. Ja. Da wusste ich mir nicht so genau zu unterscheiden.
Zum einen, ich fange mal mit dem an, das tausendjährige Reich, das neue Jerusalem, ist nicht dasselbe. Wir haben also erst das tausendjährige Reich, dann das Weltgericht und dann das neue Jerusalem, die neue Welt Gottes, neue Himmel, neue Erde. Also Gott gefällt es offensichtlich, tut er auch sonst gerne, seine Verheißung schrittweise zu erfüllen und so auch am Ende der Zeit. Wie das tausendjährige Reich aussieht, tut mir leid, kann ich auch nicht genau sagen. Wie gesagt, ich weiß nur das, was in der Bibel steht. Ich weiß nur, es wird schön werden. Also insofern schon so ein Vorgeschmack auf das, was dann am Schluss kommen wird, das Große, der neue Himmel und die neue Erde. Wer wird dabei sein? Hier heißt es, die nicht angebetet haben, das Tier. Da steht jetzt nicht nur Märtyrer, sondern alle, die Jesus lieb haben. Die sagen, Jesus ist der Herr, nicht das Tier.
Wir haben einige Fragen, die wir nicht so schnell verstanden oder überblickt haben. Aber eine war ganz konkret. Jetzt ist die Zeit zu fragen, wie der Klimawandel in der Offenbarung einzuordnen ist.
Der Klimawandel ist sicher ein Zeichen dafür oder ein Element dessen, was in der Offenbarung beschrieben wird, nämlich dass Leid und Schmerz über diese Welt kommen wird. Und wir sehen ja auch schon, dass das anfängt. Insofern, ich kann es jetzt nicht mit einer bestimmten Stelle in Verbindung bringen, ich sage Kapitel so und so, Kapitel so steht der Klimawandel, da bin ich vorsichtig. Aber allgemein, dass das Leben auf dieser Welt zunehmend schwer wird, das sagt uns die Offenbarung, der Klimawandel gehört mit dazu. Vielleicht kann ich, wenn ich noch 2 Sekunden Zeit habe, noch anschließen an die Frage von eben mit der großen Trübsal. Die große Trübsal beginnt tatsächlich schon jetzt. Von der Offenbarung an ist ja schon eine Weile her, also jetzt auf jeden Fall auch.
Nochmal eben ganz kurz, weil das hast du nicht beantwortet. Das tausendjährige Reich, da ist ja schon die erste Auferstehung und da sind Christen dabei und die reagieren dann mit Jesus. Ja. Aber sind das nur die Märtyrer, weil ja auch in der zweiten Auferstehung Christen dabei sind? Sind es nur die Märtyrer, die wegen Gott gestorben sind?
Das sind alle Christen.
Okay. Also bleiben das ja heißt, dann im zweiten Weltgericht nur die übrig, die keine Christen sind.
Bei der
sind.
Zweiten Auferstehung werden also sozusagen nur noch die, die keine Christen waren, noch auferstehen, die Christen schon vorher. Übrigens steht das nicht in der Offenbarung, sondern auch in 1. Korinther 15 haben wir das Ganze nämlich auch, dass diese Reihenfolge der Auferstehung heißt es nämlich dann auch, Auferstehung als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die Christus angehören, das ist dann vor dem tausendjährigen Reich, danach das Ende. Das heißt also dann, wenn alle auferstehen.
Dazu eine ergänzende Frage, die hier ganz kurz gestellt wird. Nach dem Römerbrief, kommen doch Christen nicht in das Gericht, oder?
Das ist jetzt nochmal sehr kompliziert, müsste nochmal einen eigenen Vortrag halten. Ganz kurz, ich lese es so, dass alle gerichtet werden in der Offenbarung, aber für Christen ist das Gericht in dem Sinne schon entschieden, weil Jesus ja die Schuld getragen hat, das Gericht für sie stellvertretend erlebt hat. Darum werden sie sozusagen durchgewunken, weil sie sagen, Jesus ist für mich hat alles getragen. Darum also kommen sie zwar faktisch nicht ins Gericht, aber stehen trotzdem damit dabei. So verstehe ich das, was hier in der Offenbarung steht. Daneben gibt es noch ein Gericht nach den Werken für Christen. Da geht es aber nicht um gerettet sein und verloren sein, sondern um Lohn. Aber das ist noch ein anderes Thema.
Also wir können gelassen sein.
Wir können gelassen sein.
Hier steht jetzt, ist einmal eine Aussage und eine Frage. Jesus kommt erst dann, wenn alle das Evangelium gehört haben. Nicht jetzt? Fragezeichen.
Ja. Es heißt, dass das Ende kommt, wenn das Evangelium verkündet wird unter allen Völkern. Und das ist jetzt nicht so ganz genau festgelegt, was damit gemeint. Es muss nicht zwingend heißen, dass jeder Einzelne, dessen Herz schlägt, das schon gehört hat, aber unter allen Völkern, überall in der Welt, das war schon damals so, in der bekannten Welt, im Römischen Reich, und das ist heute auch so, wir haben eine große Weltmission, darum kann Jesus jederzeit wiederkommen.
Dann fasse ich zwei Fragen etwas zusammen. Hier geht es um antichristliche Irrlehren. Welche sind heute im Umlauf? Vielleicht kannst du drei Beispiele nennen und wie soll man damit umgehen? Und dazu noch angehängt, ist Antichrist vielleicht auch nicht nur eine Person, auch eine Sache?
Okay. Also Irrlehren gab es durch die Kirchengeschichte immer. Ich habe mal den schönen Satz gehört, seit dem 4. Jahrhundert sind alle Irrlehren gedacht, danach kam nichts Neues mehr. Ich nenne mal eine Sache, die auch ausdrücklich im 1. Johannesbrief steht. Da heißt es nämlich, dass der Antichrist ist, der bestreitet, dass Jesus der Christus ist. Also noch der Trend zwischen Jesus und ich will es vielleicht mal bei dem einen Beispiel lassen, ja, aus dem Gespräch, so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Ich will es nur mal ausführen. Das ist das, was teilweise heute an Universitäten gelehrt wird, dass man sagt, es gibt also nur sozusagen den historischen Jesus und die Gemeinde, die christliche Gemeinde hat später daraus irgendwelche Dinge Jesus in den Mund gelegt und daraus erst den geglaubten Christus gemacht. Und genau das ist das Problem, dass man Jesus und Christus auseinanderreißt. Und daraus erfolgt dann, dass Jesus nicht der Herr ist und dass sein Wort nicht die Wahrheit ist und daraus kommen alle anderen Irrlehren. Da ist die Grundlage. Was war noch?
Ob das der Antichrist auch eine Sache sein kann?
Ich glaube, Sache und Person lassen sich nicht trennen. Personen bewirken Sachen und Sachen wirken auf Personen. Beides gehört zusammen.
Mach du weiter, ich habe nur noch eine. Dann.
Ja, ich habe eine ganz direkte, kurze hier. Würden Sie die zugewiesene Kfz-Nummer 666 für Ihr Auto akzeptieren?
Nein.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht. Hier nochmal zu einer Frage der Reihenfolge. Also, wir hatten jetzt gesagt, die erste Auferstehung und danach das Weltgericht. Die Entrückung, ist die Entrückung nach der ersten Auferstehung?
Nochmal.
Ist die Entrückung nach der ersten Auferstehung?
Die Entrückung ist zeitgleich mit der ersten Auferstehung, nämlich wenn Jesus wiederkommt, werden die Leute entrückt, die dann die Christen entrückt, die dann leben und die auferstehen, die schon gestorben sind.
Zwei Dinge, wo ich nicht ganz sicher bin, ob das jetzt noch den Rahmen sprengt, aber kann man vielleicht noch kurz erwähnen, damit keiner sich abgelehnt fühlt. Ist Jesus nicht immer da, also anwesend, auch eben in dem, was die Offenbarung dann schon ankündigt?
Selbstverständlich ist Jesus immer da. Es ändert sich nur, er ist jetzt durch seinen Heiligen Geist erfahrbar und er wird, wenn er wiederkommt, sichtbar sein für alle, sodass dann kein Zweifel mehr ist und alle ihn erkennen werden.
Ja, und als Schlussfrage, wann wird das nächste Mal über die Offenbarung gepredigt? Das habe ich etwas abgewandelt. Warum wird so wenig gepredigt? Also meine Frage wäre daraus, wann kommt die nächste Predigt über die Offenbarung?
Liegt noch nicht fest. Schauen wir mal, jetzt gehe ich erstmal wieder weiter mit dem, was kommt. Ja, schönen Dank für eure Fragen. Ich liebe Fragen und wenn noch weitere Fragen sind, gerne nach dem Gottesdienst ansprechen oder in den Gruppen. Also wenn vielleicht Hauskreise sich damit beschäftigen, ich komme auch gerne in Kreise, wenn man nochmal ausführlich über irgendwas sprechen möchte. Schön, dass wir so miteinander ins Gespräch kommen können.